Heute feiern wir ja den Palmsonntag, den Einzug nach Jerusalem, und das ist eine Geschichte, die schon sehr bedeutsam auch ist. So bedeutsam, dass diese Geschichte auch in allen Evangelien vorkommt. Darüber wird in allen vier Evangelien berichtet, weil all die, die das Leben beschreiben, Leben Jesu beschreiben wollten, war diese Geschichte auch eben sehr wichtig, darüber etwas zu erzählen. Die einzelnen Evangelisten erzählen das so ein bisschen dann unterschiedlich, aber alle reden eben von diesem Einzug, von diesem Ereignis, da Jesus nach Jerusalem gegangen ist. Dieser Palmsonntag ist auch der Beginn der Karwoche, also er nimmt uns mit hinein in diese Woche des Leidens. Wir haben dann eben den Gründonnerstag, den Karfreitag, und dann kommt hinterher auch der Ostersamstag. Es gibt ein paar christliche Traditionen, die sprechen dann so von Christi Höllenfahrt und dann am Ende die Auferstehung. Aber, und das war seit jeher auch wichtig für die christliche Kirche, für den Glaubenden, man darf nicht zu früh anfangen, sich auf die Auferstehung zu konzentrieren, weil das, was wir in dieser Woche dann, oder woran wir uns noch mal erinnern in dieser Woche, ist eigentlich das, was im tiefen Kern das ist, was das Christentum ausmacht. Denn diese Geschichte von diesem Mann aus Nazareth, der am Kreuz dann sein Leben hingegeben hat, diese Geschichte ist eben eine Geschichte, die so unglaublich eng verbunden ist mit dem, was es eigentlich auch heißt, dass da ein Vater im Himmel sei, der uns liebt. Und von daher erinnern wir uns auch immer wieder an jedem Jahr an diesen Tag. Und der Palmsonntag will uns eben auch mit dahin nehmen. Wir haben die Geschichte ja gerade gehört aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 19. Kapitel. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem hin und redet dann mit seinen Jüngern und sagt zu ihnen, eben, sie sollen nun schon mal in die Stadt gehen und dort werden sie eben dieses Füllen finden, dieses Füllen einer Eselin, und das sollen sie rausbringen zu ihm, weil er will auf diesem Esel dann einreiten nach Jerusalem. Und dann diese interessante Anweisung, eben, wenn jemand kommt und fragt, sag mal, was machst denn du da? Sag einfach, der Herr bedarf seiner, also der Herr braucht diesen Esel. Und naja, jetzt kann man ja schon überlegen, wie das im richtigen Leben aussehe, wenn jetzt jemand mal vorbeikommt zu uns und dann irgendwie, sag mal, in die Wohnung reinkommt, einen Autoschlüssel wegnimmt und wir fragen dann, hey, sag mal, geht's? Oder? Und derjenige sagt uns dann, ja, der Herr braucht dein Auto. Und dann würden wir sagen, naja, er soll doch mal bei Six oder Europcar nachfragen. So geht's ja irgendwie nicht. Also eine merkwürdige Geschichte. Aber die Menschen damals hören das und lassen es zu. Weil in dieser Geschichte, auch in diesem Ereignis, sich etwas dann ereignet, worauf Israel schon lange gewartet hat. In Sacharja 9 gibt es ja so diesen Hinweis darauf, diese, man könnte sagen, auch Vorschau, dass der König in Zion auf den Füllen einer Eselin einreiten wird. Und das ist das, was dann kurze Zeit später auch passiert. Die Menschen sind hin und weg bei dem, was dort passiert. Sie schmeißen ihre Kleider auf den Boden, sie reißen Palmzweige ab und legen die auf den Boden und begrüßen den, der da kommt. Und mit dieser Begrüßung, mit diesem Hosianna, das kommt jetzt bei Lukas nicht vor, aber die anderen Evangelisten bringen alle dieses Hosianna, dieses Hosianna mit hinein. Und das heißt, und das war auch die Erwartung, Herr, hilf doch. Herr, hilf doch. Wer die Geschichte Israels kennt, der weiß, dass Israel immer ein schwierig ist der falsche Begriff, dass Israel immer ein und Palästina immer ein umkämpfter Boden auch war. Und das, was die Menschen damals erlebten da an diesem Ort, war eben genau dieses, dass sie unter den Gegebenheiten gelitten haben. Das Land war besetzt von den Römern, von einer imperialistischen Macht, und das ging den Menschen schon lange gegen den Strich. Also, dass irgendwelche Heiden, Ungläubige auf heiligem Boden sich befinden, das ist etwas, das geht eigentlich nicht. Und man hat darunter gelitten. auch unter der Willkür, auch unter dem, was ihnen dann immer wieder widerfahren ist, hat man gelitten. Man hat zu einem Miteinander irgendwie gefunden, aber nicht so, dass man sehr froh darüber war. Und als dann dieser Messias, oder als dann dieser König in Jerusalem einzieht, da, ich sag mal, wallt diese Hoffnung dann auf. Hosianna, dem, der da kommt, Ehre sei Gott in der Höhe. Und das ist eben genau so dieser Punkt gewesen, dass die Menschen voll waren an Erwartungen, an Hoffnungen. Und dieser Jesus sollte nun diese Erwartungen und diese Hoffnungen erfüllen und stillen. Wir haben am Donnerstag in der Bibelstunde so ein bisschen darüber geredet, weil das ist ja auch das, was zu uns dann irgendwie dazugehört, wenn wir diese Geschichte dann lesen und wahrnehmen, dass wir uns einfach mal fragen, was habe ich eigentlich für eine Erwartung an Gott? Was erwarte ich eigentlich von Gott, wenn ich mich in die Nachfolge rufen lasse, wenn ich dann dahin gehe und sage, du bist mein Gott? Was erwarte ich eigentlich von Gott? Und das ist die Frage, die wir uns alle auch immer wieder mal stellen sollten. Was erwarte ich eigentlich von Gott? Und mit dieser Erwartung waren die Menschen eben auch in der damaligen Zeit in Jerusalem unterwegs. Und ja, jetzt kommt endlich der, der kommen soll. Der König, der Mächtige, der sich darum kümmert, dass in Israel und in Jerusalem nun alles anders wird. Jetzt ist er endlich da. Und diese Hoffnung ist ja eine Hoffnung, die wir alle in uns tragen in Bezug auf unser Leben, auf unser kleines Leben, aber auch auf unser großes Leben, dass doch endlich der König kommt. Also wir haben es heute nicht mehr so ganz mit den Königen, aber ja, dass doch endlich das, was sich Taurus kommt und Frieden bringt. Und dann zieht dieser König dort ein, nach Jerusalem. Und es ist schon spannend, weil wenige Tage nach dem Hosianna folgt das Kreuzigen ihn. Dieselben, die dann noch am Straßenrand irgendwie standen und ihn bejubelt haben, sind dann auf einmal die, die sagen dann, weg mit ihm, kreuziget ihn. Und die Frage ist, was ist da eigentlich passiert in dieser Zeit? Was ist eigentlich in diesen wenigen Tagen, was hat eigentlich in diesen wenigen Tagen dort stattgefunden? Jesus kommt nach Jerusalem und wie gesagt, alle Evangelien beschreiben etwas oder beschreiben diese Geschichte. Und Lukas hat schon auch eine besondere Weise, die Geschichte zu beschreiben. Die erste Besonderheit ist, dass bevor Jesus, er war ja von Jericho unterwegs nach Jerusalem, bevor er in Jerusalem einzog, war er eben bei Zachäus im Haus. Zachäus, dieser kleine Mann, der von der Gesellschaft ausgeschlossen war, saß ja dort in diesem Baum und Jesus kam vorbei, sah ihn und sagt, komm, steig eilend herab, komm runter, denn heute muss ich bei dir einkehren. Es geht gar nicht anders. Und damit beschreibt Lukas so ein bisschen, ich sag mal, den inneren Antrieb Jesu. Es gibt ja so ein Muss, indem ich mich beugen muss, wenn zum Beispiel der Chef kommt und sagt, mach das und das, dann muss ich das und das machen. Das ist so ein Muss, was von außen herkommt. Aber es gibt eben auch so ein Muss, und um dieses geht es hier in dieser Geschichte mit dem Zachäus, dass man so innerlich gedrungen ist, dass man eigentlich gar nicht anders kann, dass man irgendwie die Freiheit auch verloren hat und sagt, ich muss das jetzt tun. Und so steht Jesus eben unter diesem Baum und sagt, ich muss heute bei dir ankommen, bei dem Ausgestoßenen, bei dem, mit dem keiner etwas zu tun haben will. Das beschreibt nur Lukas und auch nur er beschreibt das eben vor dieser Geschichte. Sie kommt sowieso nur bei Lukas vor, aber eben vor diesem Einzug nach Jerusalem. Und dann klingt das natürlich an, was Lukas schon einige Kapitel vorher in der Weihnachtsgeschichte beschrieben hat. Ehre sei Gott in der Höhe, so haben die Engel gesungen, und Frieden auf Erden. Ja, das ist die Hoffnung, die wir Menschen ja haben, und wir sehen sehr schnell, diese Hoffnung ist nicht eine Hoffnung, die vor 2000 Jahren mal irgendwie unter den Menschen lebte, sondern das ist eine Hoffnung bis zum heutigen Tage. Friede soll werden auf Erden. Wie viele Menschen sind mit dieser Hoffnung, von dieser Hoffnung beseelt unterwegs, um Frieden zu schaffen? Um Frieden zu schaffen in dieser Welt, um Frieden zu schaffen zwischen denen, die sich jetzt nur angewöhnt haben, aufeinander zu schießen. Und wie wird dieser Friede? Was für eine Verheißung der Engel. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und dann lesen wir hier bei Lukas, der Hendrik hat es ja gerade auch gelesen. Und da lesen wir es ein bisschen anders dann. Die Menge jubelt und sagt, Ehre sei Gott in der Höhe, Hosianna dem Gott in der Höhe und dann Friede im Himmel. Nicht auf Erden, Friede im Himmel. Und wenn man das so liest, könnte man sich ja überlegen, herrscht im Himmel jetzt auch Krieg? Was passiert da eigentlich in dem Augenblick, da Jesus eben nach Jerusalem kommt? Muss da der himmlische Krieg befriedet werden? Warum singen sie von diesem Frieden im Himmel? Der Mensch hat seine unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was Gott ist, wer Gott ist und wie er so sei. Und eine Vorstellung, die im tief verwurzelt zu unserem Menschsein gehört, ist, dass dieser Gott am Ende mit uns immer unzufrieden ist. Wir alle werden ja damit groß, ob jetzt religiös oder nicht religiös, aber wir alle werden ja damit groß, dass wir über unserem Leben, ich sag mal, dieses Ergebnis haben, diesen Stempel sehen, nee, es reicht nicht. Und der Mensch der damaligen Zeit, und das ist auch bis zur heutigen Zeit so, hat dann immer Angst vor Strafe. Hat immer Angst dafür, dass er für das, was er nicht ist oder was er zu viel ist, bestraft wird. Und was gibt es da auch für eine größere und höhere Strafe als die, die von Gott kommt? Für viele Menschen ist der Himmel nicht ein Ort des Friedens. Für viele Menschen ist Gott nicht ein Gott des Friedens, sondern es ist ein Gott, vor dem man nicht nur Ehrfurcht haben muss, sondern vor dem man sich fürchtet. Das war damals auch sehr explizit so und ist bis zum heutigen Tag so. Und wie, sag mal, verheißungsvoll ist dann diese Aussage der Menschen, was eigentlich ein Bekenntnis ist, im Himmel herrscht Frieden. Bei Gott herrscht Frieden. Dieses Ereignis von dem Gang nach Jerusalem in diese Passionswoche hinein hat etwas damit zu tun, dass sich darin ausdrückt, im Himmel herrscht Frieden. Der Gott, der über uns wacht und der sein Auge auf uns hat, ist ein Gott, der es gut mit uns meint, der Gedanken des Friedens über uns hat und nicht des Leides. Und wie schnell vergessen wir Menschen das? Und die Menschen damals bei diesem Einzug haben irgendwie eine Ahnung davon, dass das, was hier geschieht, nicht nur etwas ist, was, ich sag mal, den Lauf der Geschichte verändern wird, sondern ist auch nochmal etwas, was ein großes Ausrufezeichen für die Menschen in dieser Welt setzt, für das, was da oben im Himmel los ist. Im Himmel herrscht Frieden, weil dein Gott Frieden mit dir hat. Und dich friedlich anblickt. Und Jesus geht dann weiter in diese Stadt hinein. Und dann, wir haben es ja in der Lesung gehört, kommt diese Geschichte, als Jesus dann diese Stadt sieht und den Tempel sieht und das, was in dieser Stadt ist. Und dann fängt er an zu weinen. In der Bibel kommt das nicht oft vor. Also, eigentlich ist das die einzige Stelle, fängt Jesus an zu weinen, als er diese Stadt sieht. Und die Frage ist immer wieder, was ist denn das, was Jesus weinen lässt? Und damals Jerusalem, heute, weiß nicht, welche Stadt wir da einsetzen sollen. Was ist eigentlich das, was Jesus weinen lässt? Und dann kommt ja hinterher diese Aussage, ach, Jerusalem, Jerusalem, Stadt des Friedens. Wenn du doch heute erkannt hättest, was dem Frieden, was deinem Frieden dient. Es ist so greifbar, so nah und du siehst es nicht, du nimmst es nicht wahr. Was ist damals an den Leuten irgendwie vorbeigegangen? Was haben sie nicht wahrgenommen? Es ist eigentlich das, was wir alle miteinander wissen. Ich mache ja auch Seelsorge und habe ja viel mit Menschen zu tun, die es irgendwie nicht mehr so ganz miteinander aushalten. Jetzt irgendwie so in der Beziehung, in der Ehe, wie auch immer. Dann kommen Menschen und sagen, oh, irgendwie, es geht nicht mehr, ist so furchtbar und so. Und dann überlege ich immer, versuche da rauszukriegen, und worum es da geht, und überlege dann immer, was ich sage. Und dann sage ich auch immer, ja, du hast ja recht, deine Frau ist auch furchtbar. Hast ja recht. Oder stimmt ja. Dein Mann ist ja furchtbar. Hast ja recht. Manchmal weiß ich nicht so genau, dann hole ich einen Würfel raus. Die ungeraden Zahlen sind immer die Frauen und die geraden Zahlen sind immer die Männer. Weil ich muss ja irgendwie sagen, und du hast recht, du hast Unrecht. Kinder auf dem Schulhof wissen schon, dass Friede so nicht zu schaffen ist. Frieden wird so nicht erreicht, sondern Frieden wird erreicht, wo ich mich auf den Weg mache zu dem anderen hin, um ihn in seiner Andersartigkeit irgendwie zu verstehen. Nicht gut zu heißen, nicht zu sagen, alles ist in Ordnung, aber ich muss ihn verstehen, ich muss ihn verstehen wollen. Und im Kleinen, und ich sage auch wie im Großen, ist das der Weg zum Frieden. Dass ich hingehe und sage, sag mal, wo bin ich dir denn auf die Füße getreten? Weil wenn ich sage, das ist doch alles egal, und dann komme ich nicht einen Schritt weiter. Wir fragen uns ja gerade in Israel, in Palästina, in der Ukraine, was dient dem Frieden? Und dann sagen wir immer, ja, Diplomatie, ist ja alles richtig. Aber wenn Diplomatie so aussieht, im Kleinen wie im Großen, dass ich hingehe und sage, du bist sowieso eine Pfeife, aber du bist auch nicht ganz dicht und so, aber lass uns doch jetzt mal aushandeln, ich gebe dir so viel, du gibst mir so viel, und dann, was dann, haben wir dann Frieden? Natürlich nicht. Vielleicht kommt man dann irgendwann auf die Idee, weil es zu teuer wird an Menschen und an Material, dass man sagt, wir hören auf zu schießen, aber haben wir dort Frieden? Nein, Frieden entsteht dort zwischen Menschen, aber auch zwischen den Völkern, wo man hingeht und nachfragt, mal in die Geschichte hineinguckt, nicht um am Ende zu sagen, ah, du bist schuld und du bist auch nicht schuldig, sondern um das wahrzunehmen, was denn gewesen ist mit den Menschen, was denn gewesen ist mit den Völkern, die jetzt dazu gekommen sind, dass sie aufeinander schießen. Und wenn ich nicht bereit bin, dann auch hinzugehen und zu hören und zu fragen. Das ist gute Diplomatie, hinzugehen und zu hören und zu fragen. Offen, dann werde ich keinen Frieden bekommen. Dann kann sein, dass wenn, was weiß ich, Taurus oder was weiß ich, was dann geliefert wird, dass der andere so geschädigt wird und so in die Knie gezwungen wird, dass er nicht mehr weiterkämpft. Das kann sein. Aber das hat doch mit Frieden nichts zu tun. Frieden zwischen Gott und Menschen entsteht auch nicht dort, wo wir mit Gott eben so einen Handel betreiben und sagen, okay, ich gebe dir dies, du gibst mir jenes, ich habe diese Erwartung an dich, was willst du eigentlich von mir? Und dann, nein, Frieden entsteht dort. Und darum ist Gott Mensch geworden, wo sich einer auf den Weg macht und sagt, ich will dich verstehen. Ich will dich verstehen. Darum ist Gott Mensch geworden. Natürlich hat er aus der Entfernung alles gesehen und ja, er ist ja auch nicht dumm und ja, klar. Aber wenn du den anderen verstehen willst, dann musst du mal ein paar Monde in seinen Mokassins mit ihm unterwegs sein. Sonst wird das nicht. Darum ist Gott Mensch geworden. Und in diesem Jesus von Nazareth hat Gott nun erlebt, was es heißt, Mensch zu sein. Hat es erlebt, wie es dazu kommt, dass der Mensch sich gegen seinen Mitmenschen und gegen seinen Gott stellt. Hat erlebt, woher das kommt und wie das wird. Und sein Friedensangebot war, du musst keine Angst haben vor Gott. Musst du nicht. Er will dir nichts tun. Er rüstet ab bis zum Tod am Kreuz. Er lässt seine ganze Macht fahren, bis dass er elendig am Kreuze stirbt, weil das war die Konsequenz, um zu sagen, du musst vor mir keine Angst haben. Und darauf haben sich Menschen eingelassen. Das hat Menschen beseelt und bewegt und sie sind dann diesen Weg des Friedens gegangen. Was bringt dir Frieden? In deiner Beziehung zu deinem Nachbarn, zu deinem Partner, zu wem auch immer, dass du am Ende Recht behältst? Es gibt ein gutes Gefühl. Und vielleicht kannst du da auch monetär irgendwie was rausziehen. Aber das hat mit Frieden nichts zu tun. Dann wirst du immer dann morgens gucken, wenn du in den Flur gehst, ob dein Nachbar schon weg ist, ob die Luft rein ist, weil du willst ihm nicht begegnen. Du hast keinen Bock, dann ihn irgendwie im Hausflur zu treffen und er muss ja noch nicht mal geredet werden. Man merkt es irgendwie, nee, das passt nicht. Und dann guckst du, ist die Luft rein und dann schnell raus. Frieden entsteht dort, wo einer den Mut hat, die Hand auszustrecken und zu fragen, sag mal, was hat dich so geärgert und genervt? Was hat dich so verletzt an dem, was ich getan habe, dass du so aufrüsten musst? Ich will das nicht. Ich will einen anderen Weg gehen. Ich will dich verstehen, will's hören. Es heißt nicht, dass du recht hast, aber ich will mal in deinen Schuhen stehen und gehen, um wahrzunehmen, was dich bewegt. Und das ist der Weg auch des Friedens dieses Mannes aus Nazareth. Und er weint, weil er in dieser Stadt, die schon immer so umkämpft war, bis zum heutigen Tage, sagt, Friede ist so, so nah. Friede ist möglich. Die Frage ist nur, will ich dich verstehen? Will ich mir deine Geschichte anhören? Oder weiß ich sowieso schon, dass du es ja nicht alles stramm hast, irgendwie so ein Psychopath bist und es sich eigentlich nicht lohnt? Dann werden wir auch nicht zum Frieden kommen. Aber zum Frieden kommen wir, wenn wir diesen Mut haben, diese Fragen zu stellen und dann auch die Hand auszustrecken. Und genau das wird uns in der kommenden Woche wieder begegnen. Dass der Gott, der uns alle sieht und weiß, wie es um uns steht, uns zurufen will, fürchte dich nicht. Friede ist im Himmel und Friede sei mit dir. Und ich strecke dir meine Hand aus und greif doch zu, damit in deinem Herzen wieder Frieden werde. Hosianna, Herr, hilf! Herr, das ist sein Weg. Bis zum heutigen Tag ein Weg, wo man sagt, komm, ist realitätsfremd. Aber das ist sein Weg. Und kurze Zeit später riefen sie, kreuziget ihn. Aber er hat nicht aufgehört, uns die Liebe und den Frieden unseres Vaters im Himmel zu vermitteln. Bis dahin, dass er am Ende gesagt hat, Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Amen.